Herzlich willkommen zu Episode 186 vom German Gunners Podcast. Ja, wie sich die Zeit verändert. Vor gut einer Woche saßen wir hier etwas ratlos, leicht betrübt, mit eher pessimistischem Blick in die Zukunft. Und eine gute Woche später 6 Punkte im Sack gegen Chelsea und Manchester United geholt. Wir wollen sprechen darüber, wie es zu dem Wandel bei Arsenal kam, ob es überhaupt ein Wandel ist, was die Gründe dafür sind und wollen die neue Ausgangslage bewerten. Jetzt 5 Saisonspiele vor Schluss. Wo stehen wir? Was müssen wir machen? Wie viel muss Arteta noch verändern? Und wie stehen die Chancen, jetzt doch noch Platz 4 zu bekommen? Das wie immer mit mir hier in Berlin Felix und in Münster sitzt Christian. Hallo. Sicherlich auch besser gelaunt als in der letzten Woche.
Absolut.
Es ist doch eine sehr schnell und kurzlebige Zeit. Das geht ratzfatz.
Ja, tut es. Das zeigt halt mal wieder, wie sehr Fußball ja auch so ein bisschen die persönliche Stimmung heben kann. Ist ja immer ganz, ganz nett. Auch wenn es immer nur heißt, ist ja nur ein Spiel. Aber ja, es ist verrückt. Also man muss sagen, vor einer Woche, ich glaube genau vor einer Woche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ich glaube, wir haben Montag aufgenommen, ne?
Montags, ja.
Weiß ich gar nicht.
Haben wir gesessen, hatten wirklich wenig oder viele, viele Fragezeichen in den Augen und keine wirkliche positive Einstellung zu den sich dann anbahnenden Spielen an der Bridge und gegen United. Und ich glaube, auch zu Recht nicht, glaube ich auch immer noch zu Recht nicht. Und auch wenn man sich so ein bisschen die restliche Arsenal-Journalie anguckt, musste jeder, glaube ich, gestehen, dass er das nicht hat kommen sehen und wir auch nicht. Und ich glaube, jeder, der behauptet, er hätte es kommen sehen, ist ein glatter Lügner.
Also, dass wir gute Chancen gegen United hatten nach dem Sieg gegen Chelsea, da war ich mir eigentlich relativ sicher, weil Arsenal halt einfach echt eine Mannschaft ist, die, haben wir auch schon häufiger besprochen, wirklich so diesen, wenn sie einmal so ein bisschen in diesem Flow ist und dieses Selbstvertrauen wieder hat, dann deutlich besser funktioniert. Dass dann jetzt aber sozusagen diese Änderung in der Form durch den Sieg bei Chelsea kam, das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Aber ich bin schon relativ entspannt und zuversichtlich jetzt eigentlich ins Spiel gegen United reingegangen.
Ja, zumindest mit einer positiven Grundeinstimmung, weil man einfach gesagt hat, okay, dieser Boost, den man sich da geholt hat,
und die Spieler sehen halt, wenn ein System funktioniert, ne? Von daher.
Genau. Also das, aber wie gesagt, ich glaube, darauf zu setzen und das vorhergesagt zu haben, das war schon sehr kühn. Von daher brauchen wir uns hier, glaube ich, nicht in Schutt und Asche zu ergehen, dass wir es letzte Woche anders prognostiziert haben. Ich glaube, das war nur mit einer realistischen Brille betrachtet vollkommen in Ordnung.
Ja, eben. Und jetzt 2 Punkte vor den Spurs. Und ich sag mal so, gewinnst du gegen West Ham, gewinnst du gegen Leeds und hoffst, die Spurs verlieren bei Liverpool, gehst mit 5 Punkten Vorsprung ins Derby.
Ja, also ich sag mal,
keine Prognosen mehr.
Nein, also dass diese Saison ihre Höhen, Tiefen hat, irgendwie gefühlt an jeder Stelle, außer bei City und Liverpool, und wahrscheinlich auch noch haben wird. Ich glaube, das muss man fest einkalkulieren. Es wäre natürlich wünschenswert, vor allen Dingen, weil eins dieser beiden Spiele, die Tottenham parallel hat zu uns bei Liverpool ist, dass man irgendwie durch eigene gute Performance sich ein Polster rausspielen könnte. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das für übernächsten Donnerstag beim Spiel gegen die Spurs der Fall wäre. Aber trotzdem auch da, ich glaube, die Marschroute jetzt erstmal auf das eigene Spiel, auf das Spiel gegen West Ham zu gucken und zu schauen, was kann da gehen, ist wahrscheinlich die bessere Variante, als zu hoffen, dass vielleicht Leicester bei den Spurs punktet oder die Spurs bei Liverpool verlieren. Ich glaube, das ist die bessere Marschroute. Das wird halt schon schwierig genug, weil West Ham sicherlich auch nicht ein Walkover ist, den man sicher einplanen kann, selbst wenn man jetzt gegen Chelsea an der Bridge gewonnen hat.
Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, gibt dir, sagen wir mal so, die Ausgangslage ist wieder besser, gibt dir aber auch einen gewissen Vorsprung und kannst ein ganzes Spiel halt ganz anders angehen, indem du nicht unter Zugzwang in dem Sinne bist, dass du zwingend gewinnen musst. Ne? Das wäre natürlich schon charmant. Gut, ja, Christian, du hast richtig gesagt, wir haben natürlich nicht mit einem Sieg gegen Chelsea gerechnet, wir haben auch nicht mit einem Sieg gegen United gerechnet. Beide Spiele sind jetzt aber quasi doch gewonnen worden. Gut, kann jetzt lange darüber diskutieren, zu wie viel Anteil lag es jetzt an unserer Leistung, zu wie viel auch an den, ich sage jetzt mal, Missgeschicken des Gegners. Kann man abschließend natürlich nicht beurteilen, aber wenn du so die, ich sage jetzt mal, die zwei Hauptgründe aus deiner Sicht, warum wir jetzt nur bezogen auf unsere Leistung erstmal oder auch generell auf den Spielverlauf bezogen, was würdest du so als die zwei Hauptgründe sehen, warum wir jetzt aus den letzten zwei Spielen dann 6 Punkte geholt haben und aus den dreien davor halt keinen?
Punkt 1, starke Leistung von Nketiah gegen Chelsea und zwar nicht ganz so starke Leistung gegen United, was jetzt die individuellen Output angeht, aber vom Gefahrenpotenzial in der Sturmmitte ist für mich eindeutig Punkt 1. Punkt 2, Elneny in der Mitte. Einfach als.
Und damit verbunden, das vielleicht noch angefügt, das Vorziehen von Ødegaard wieder in die etwas offensivere Rolle, hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass er sozusagen durchhängt da auf dieser.
Und halt auch eine, Elneny-like Ruhe, die er quasi mit Sicherheit verbunden ins Mittelfeld gebracht hat. Das fand ich schon. Das fand ich, wenn ich jetzt zwei Sachen herausnehmen müsste, als die entscheidenden. Klar, wenn du sagst, wenn du auf Nketiah blickst gegen Chelsea, die zwei Tore, die er gemacht hat, und den ganzen Spielverlauf, Spielführung, wie er sie halt gezeigt hat in beiden Spielen im Rahmen der Mittelstürmerposition, das war halt schlichtweg viel, viel mehr angeboten als Lacazette es halt in den letzten Spielen gemacht hat. Das heißt jetzt nicht, dass Nketiah die Heilsbringerlösung ist, sein wird oder wie auch immer. Da werden wir sicherlich auch nochmal im Laufe der Episode oder vielleicht in den nächsten Wochen drauf kommen. Aber es hat halt so ein bisschen eine Lücke geschlossen, die bei uns irgendwie immer hinten anstand und so ein bisschen in eine defensivere Fahrbahn gedrückt hat. Und ja, Elneny, also ich meine, man kann halt noch nicht mal überrascht sein, dass er diese Leistung halt gebracht hat, weil es genau das ist, was du bekommst, wenn du ihn halt bringst. Ob das auf Dauer gesehen immer das ist, was zu seinem System passt, oder ob halt ein Spieler wie Thomas Partey viel, viel mehr auf das Gesamtsystem und Gesamtspiel der Mannschaft auch in offensiver Hinsicht bringt, ist ein ganz anderes Thema. Aber für die Situation, die sich jetzt momentan darbietet und für das, was halt momentan da anstelle auch für die Mannschaft gefordert und auch erforderlich war, hat er das einfach sehr gut gemacht. Wo man auch sagen muss, Rob Holding an der Bridge oder auch jetzt mit der Einwechslung gegen United, auch bärenstark vom Schlag weg. Ne? Also das ist auch sowas, was man nicht vernachlässigen sollte. In der
Tat. Also vielfältige Gründe. Ich würde vielleicht noch anfügen, Spielglück.
Also ja, klar, wenn du einen verschossenen Elfmeter bei United hast, eine ganz klappe Wahrentscheidung, die Tor Ronaldo, die aber meines Erachtens richtig war, wenn du bei Chelsea 4 Tore schießt.
Tuchel hat ja gesagt, 3 wurden geschenkt, mehr oder weniger.
Ja, mag ja sein, aber wie viele haben wir auch schon verschenkt? Also ich meine, Tore fallen halt durch Fehler. Ich meine, es ist halt so. Die seltensten Tore sind ja so unfassbar genial ausgespielt, dass du sie gar nicht verteidigen kannst. Von daher ist ja der Unterschied, dass wir die Dinger diesmal genutzt haben. Das ist der entscheidende Faktor. Also wie oft haben wir halt auch schon Geschenke liegen lassen, wo du sagst, das muss im Endeffekt die Führung sein oder das muss der Siegtreffer sein und wir haben es halt verschenkt und haben es liegen lassen. Also klar, Spiegel musst du halt haben. Vorher hatten wir aber auch keins. Genau. Also von daher ist das im Endeffekt ein absoluter Faktor, den du auch mal haben musst. Aber naja, vielleicht hast du ihn dann irgendwie auch wieder mal erarbeitet oder irgendwie verdient dadurch, dass du ihn vorher nicht hattest. Keine Ahnung, aber hinzurechnen würde ich es auf jeden Fall.
Bevor wir uns gleich einige individuelle Leistungen vielleicht nochmal genauer angucken, für mich auf alle Fälle nochmal positiv hervorzuheben, so vom generellen Feeling ist der Umgang der Mannschaft nach diesen drei Niederlagen, möchte ich positiv hervorheben, auch der Umgang Artetas quasi mit diesen drei Niederlagen, auch im Hinblick auf taktische Umstellung. Also ich weiß auch hier bei uns und auch in der Hangouts-Gruppe wird ja auch häufiger über ihn diskutiert, hat er irgendwie so den, was A, die Erfahrung, B, auch irgendwie die Muße und die Bereitschaft auch gegebenenfalls unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Wir hatten dann häufig drüber gesprochen, Lacazette muss eigentlich mal runter, warum macht es Arteta nicht? Jetzt ist so ein bisschen eben durch die Corona-Infektion von Lacazette hat sich das so ein bisschen erübrigt, aber was ich halt wirklich gut fand, jetzt unabhängig mal von den einzelnen individuellen Leistungen, war halt so dieses irgendwie so dieses verbesserte Kollektiv gegen Chelsea und United und halt auch irgendwie die taktische Flexibilität und Variation, die wir gezeigt haben. Also dieses Anpassen an den Gegner, versuchen durch eigene taktische Umstellungen so ein bisschen den Gegner in seinen Stärken einzuschränken, das ist das etwas, was wir zum Beispiel unter Emery und auch in den letzten Wenger-Jahren nie gesehen haben. Und ich finde, das ist natürlich die Guardiola-Schule, von der Arteta sicherlich profitiert, aber dass er es auch sozusagen vermitteln kann und wir jetzt auch zunehmend das Spielermaterial haben, die damit quasi umgehen können und sozusagen auch die den Anweisungen des Trainers folgen. Also dieses, was jetzt auch Ødegaard in dem im Interview mit dem norwegischen Fernsehen gesagt hat, so dieses detaillierte Breitmachen auf unterschiedliche Spielsituationen, auf unterschiedliche Spielverläufe und auch so dieses taktische Vorgehen, wie verteidige ich, wenn Chelsea so und so angreift? Und dass das dann letztendlich, glaube ich, auch aufgeht. Also ich meine, hätte auch schief gehen können gegen Chelsea, klar. Aber dass das dann eben auch zu einem Sieg führt, ich glaube, das hilft der Mannschaft ungemein und sorgt halt auch nochmal gleich für diese zusätzliche Sicherheit. Das macht mir eigentlich am meisten Freude momentan und gibt mir auch am meisten Zuversicht eben für die nächsten Spielzeiten. Ich weiß nicht, ob das Interview von Ødegaard irgendwie in der englischen Übersetzung gesehen hast, aber er spricht ja auch davon, dass Arteta gerade mit ihm irgendwelche Sachen macht, die man wohl in 6 bis 9 Monaten erst in seinem Spiel sehen wird. Das finde ich halt großartig, wenn man in dieser Detailliertheit und auch in dieser Vorausschau zukunftsmäßig quasi schon arbeitet, weil offensichtlich gibt es einen ganz klaren Plan, wie die Mannschaft spielen soll. Und habe ich halt seit langer Zeit mal wieder so dieses Gefühl, dass es wirklich einfach so einen 5-Jahres-Plan gibt. Und dass es dann natürlich irgendwie auch Rückschläge gibt, ist klar. Und dass wir auch insgesamt, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, schlichtweg noch nicht stabil genug sind als Mannschaft, als Kollektiv. Siehe die doch wieder relativ schnellen Gegentore nach Führung, ist auch klar. Also das ist natürlich auf definitiv noch Verbesserungspotenzial gibt an ganz vielen Stellen und es auch auf einigen Positionen sicherlich noch bessere Optionen gibt als die, die wir momentan haben, ist auch klar. Aber so von der grundsätzlichen Tendenz, von der Bereitschaft quasi der Mannschaft sozusagen diesen Arteta-Weg mitzugehen, haben die beiden Spiele nochmal gezeigt und eigentlich muss es auch belohnt werden mit dem 4. Platz, weil ich glaube, das wäre natürlich nochmal ein Boost, wenn es der 5. ist, ist auch kein Drama, aber es sah ja auch irgendwie mal danach aus, das würde es eventuell viel schlimmer sein. Aber ich glaube, es ist einfach für die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins sehr wichtig, quasi, dass man halt auch wirklich Erfolg messbar hat und Verbesserungen halt auch wirklich sichtbar sind. Und das, ja, also das hat mich eigentlich am meisten gefreut durch die ganzen Aussagen nach den Spielen auch, wie akribisch Arteta, wo die Mannschaft auch auf die Spiele vorbereitet hat, vor dem Hintergrund auch, dass wir halt wirklich eben nur wenig Zeit hatten. Ne? Also wir haben, Southampton war an dem Samstag, dann Mittwochabend Chelsea, Samstagmittag United. Ne? Also kommt auch nochmal hinzu.
Ja, zwischen United und Chelsea gab es, glaube ich, keine wirkliche Trainingseinheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich gebe dir recht, dass die ja die der Umgang von Arteta mit der Situation sicherlich hervorzuheben ist. Also nach diesen drei Niederlagen, warum man ja so enttäuscht war, das war ja auch Thema der letzten Episode, war ja schlichtweg, weil man gedacht hat, verdammt, die sind doch schon weiter. Die müssen doch eigentlich, da muss doch mehr drin sitzen. Und das war also diese, weil man an diese Mannschaft glaubt, weil man einfach sagt, okay, da ist was. Das, irgendwie vom Gefühl ist da was drin. Und deshalb war man einfach schlichtweg so enttäuscht. Wenn man einfach von vornherein gesagt hätte, ja, das ist sowieso nichts, dann wäre man auch nicht enttäuscht gewesen. Also das war ja gerade der Punkt. Und ich finde auch, du hast jetzt Ødegaard angesprochen, wir können auch Tavares nennen. Es gibt eine schöne Szene, wo er nach dem, ich glaube, nach dem 3-1 von Xhaka ist es, glaube ich, ihn zur Seite nimmt an der Seitenlinie und ihm nochmal richtig sagt, hier komm hier, ne, hau nochmal rein, hau nochmal alles rein, sei wachsam.
Hast du in der Benchcam gesehen, ne?
Genau, habe ich in der Benchcam gesehen. Und ja, aber das sind diese Momente, ich glaube, wo ein Spieler, der ja, ich glaube auch für viele im Endeffekt scheinbar schon weg war vom Fenster. Ich will mich da gar nicht ausnehmen aus dieser Sichtweise. Es scheinbar auch die Chance des Trainers wahrgenommen hat, zu sagen, hier, pass auf, ich arbeite an mir, ich versuche es und dann halt auch belohnt wird. Ich glaube, das ist halt ein Prozess auch von Mannschaft und Team und Trainerteam, was halt dann auch zusammen führt. Das sind schöne einzelne Segmente, die auf den Gesamterfolg der Mannschaft natürlich erheblichen Einfluss haben und auch wichtig sein können, auch jetzt in kurzfristiger Betrachtung von Spielen und Ergebnissen, die jetzt noch einzufahren sind.
Und auf der anderen Seite halt, dass das in die Tage auch noch rauskam, irgendwie diese auch offensichtlich in der sportlichen Führung der klare Plan für unterschiedliche Szenarien, ob du jetzt Vierter, Fünfter oder Sechster wirst, was du quasi auf dem Transfermarkt im Sommer machen kannst. Auch das in der Form war nochmal gut zu sehen quasi, weil ich glaube auch, das hatte Ødegaard in dem Interview auch angesprochen, es gibt halt einen klaren 3-Monats-Plan gerade bei Arsenal, von dem er sehr überzeugt ist. Ich finde, das ist natürlich auch einfach gut, wenn sowas nach außen kommuniziert wird, ob das dann letztendlich aufgeht. Wie gesagt, da hat man ja im Endeffekt nicht alle Puzzleteile in einer Hand. Das ist von anderen Dingen abhängig. Aber ich glaube halt einfach, dass das extrem wichtig ist, auch in der Außenkommunikation den Spielern dieses Gefühl zu geben und gegebenenfalls natürlich auch attraktiv sein für neue Spieler. Zum Beispiel ein Gabriel Jesus, der übrigens das 2-0 gemacht hat nach 11 Minuten gerade im Halbfinale.
Gegen Real?
Gegen Real, ja.
Ach du Heiliger, okay. Ja, ist gleich auch noch, werden wir sicherlich auch nochmal thematisieren.
Individuelle Leistung, da wollten wir eigentlich hin.
Genau.
Gut, Holding hast du rausgestellt nochmal. Klar, ich meine, wie gesagt, es gibt ja schon die berühmte Formel auf Twitter, ist es jetzt Zeit für Rob Holding? Ja, finde ich, muss man auch rausstellen. Ich glaube auch, dass White und Gabriel sich wieder verbessert haben. Ich finde, wir sind immer noch insgesamt gesehen auf den Außenpositionen, ich sage suboptimal besetzt. Wobei sowohl, also anders formuliert, sowohl Cedric als auch Tavares hatten aus meiner Sicht sehr gute Phasen in beiden Spielen, aber auch sehr schlechte. Und das ist halt eben genau die Aufgabe fürs Trainerteam sozusagen, die sehr guten Phasen halt zu vergrößern und die sehr schlechten zu verringern. Also da ist definitiv Arbeit noch zu tun. Aber mit Tomiyasu zurück, jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Optionen, aber ich glaube halt, dass da sicherlich noch so ein bisschen die Schwachstelle ist. Ansonsten finde ich, wie man rausstellen muss, definitiv, du hast es gesagt, Elneny, aber halt auch vor allen Dingen Granit Xhaka. Also vor allen Dingen in der gesamten Organisation, wie er quasi gespielt hat im Mittelfeld, ist es, ich meine, ich gehöre ja eher sowieso zu denjenigen, die ihn nicht so viel kritisiert haben, weil ich halt genau wusste, wie gut er eigentlich ist und wie häufig haben wir es auch in den letzten Spielzeiten gesehen, wenn er nicht da war, wie schlecht es lief. Also wenn er nicht im Mittelfeld war. Und ich glaube, so die letzten zwei Spiele waren halt sensationell gut. Ich glaube, es gab wenig bessere Defensiv- und Mittelfeldleistungen in dieser Saison in der Premier League gesehen, als von ihm in den beiden Spielen. Muss man einfach mal so sagen. Und wenn du dann halt auch noch das entscheidende 3-1 machst,
Und das Dribbel-Solo aus dem eigenen
Klar,
Strafraum.
das kommt auch noch hinzu. Ja, das ist
Ja,
halt,
solche halt
also
Herzschläge.
die beiden Leistungen hatten einfach alles. Und klar, wie gesagt, man muss nicht der größte Freund von Granit Xhaka sein, das erwarte ich gar nicht, aber ich glaube,
Das muss man anerkennen.
das musst du halt einfach anerkennen. Und klar, er hatte auch schon sehr, sehr schlechte Spiele. Wer hatte das nicht? Und auch überflüssige gelbe und rote Karten und blöde Fehler und alles. Aber ich glaube, die große Kunst ist es, in den wirklich wichtigen Spielen, in den großen Spielen halt da zu sein. Und da gibt es definitiv mehr positive Beispiele von ihm als negative.
Ja. Ja, waren definitiv zwei wirklich sehr, sehr starke Auftritte, die vor allen Dingen auch der Mannschaft natürlich erhebliche Stabilität gegeben haben.
Ja, hatten wir ja schon gesagt, wenn du halt Ødegaard etwas weiter vorne spielen kannst, ich finde seine Leistung, insbesondere gegen United, musst du auch nochmal hervorheben, auf welchem engen Raum er wieder quasi Pässe gespielt hat. Und die Kombination und das Zusammenspiel zwischen ihm und Saka, wenn Ødegaard ein bisschen offensiver spielt, ist einfach so viel besser,
Ja,
als
aber
wenn er so tief hängt.
auch mit Smith Rowe, der Querleger vor dem 2-1 war es, glaube ich, ne?
Bei Chelsea, ja.
Bei Chelsea. Also das ist.
Genau, Smith Rowe hatte ein richtig gutes Spiel gegen Chelsea, war jetzt gegen United ein bisschen unauffälliger.
Ja.
Ich glaube, da sieht man einfach nur, dass es wahrscheinlich für ihn noch irgendwie mit zwei Spielen innerhalb der kurzen Zeit, wahrscheinlich mit der momentanen Form oder Verfassung, die er hat, noch nicht hundertprozentig reicht. Aber nee, es ist sicherlich auch gut, ihn halt zu haben. Und selbst Martinelli. Selbst wenn er halt irgendwie nicht auf der 9 spielt, kann er aber zumindest der Mannschaft helfen, indem er, siehe seine Einwechslung gegen United, halt irgendwie Tavares ein bisschen entlastet, sozusagen. Ne? Also, das kommt auch noch ein bisschen hinzu. Also, es gibt vielfältige Funktionen der einzelnen Spieler und das funktioniert, wenn es denn mal irgendwie und dass die Mannschaft auch so das Gefühl hat, okay, es macht jetzt quasi Klick, dann funktioniert es ja auch ganz gut. Und ja, klar, entscheidend ist halt auch immer dieses in Führung gehen. Das haben wir das Spiel gegen Chelsea und United auch nochmal gezeigt. Das ist halt einfach wichtig für die Mannschaft. Deswegen, ja, ich würde halt gegen West Ham dann auch gerne in Führung gehen. Also damit kommt die Mannschaft aus meiner Sicht besser zurecht momentan immer noch, weil da an gewisser Stelle einfach doch noch die Stabilität ein bisschen fehlt. Wenngleich, hatten wir auch gesagt, die Spiele gegen Southampton, also insbesondere gegen Southampton, ja, nicht schlecht waren. Du hast halt einfach nur nicht das Tor gemacht.
Ja, klar, unterm Strich, ich meine, man müsste mal überlegen, wer hätte die drei Spiele gewonnen. Aber
Ja.
hätte man dann Chelsea und United gewonnen, das ist immer.
Ja, hätte man aber die beiden geschlagen, wäre ja eine ganz andere Frage dann gewesen,
Genau,
ne?
also ja, es ist halt tatsächlich bei Arsenal so, dass sie auch einen gewissen, ja, unabhängig von in Führung gehen, aber auch einen gewissen Drive oder Flow haben müssen, was
Genau.
halt so, Sachen angeht, wie macht Sinn, es klappt, wir sind im Rhythmus. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, insbesondere momentan halt
Das ist
auch.
aber natürlich eine Schwäche quasi, ne? Weil wenn du sozusagen ein Spiel mal hast und es dann nicht so gut funktioniert wie gegen Crystal Palace, dass du dann relativ schnell in so eine leichte negative Phase reinkommst.
Ja, aber
Das
absolut. Und man konnte es ja auch relativ leicht sehen. Es war sehr oft immer dann, wenn es so einen künstlichen, ja, künstliche Pause gab. Ne? Jetzt auch mit den Länderspielen inzwischen. Irgendwie ist das immer so ein Indikator. Gab natürlich auch schon oftmals dann in die andere Richtung. Vorher hat es gar nicht geklappt und dann auf einmal hat es Klick gemacht, weil man mehr Zeit hatte, sich nochmal neu zu justieren. Also das ist auffällig, ja. Dieses Reinkommen aus aus einem Rhythmusbrecher quasi, ne? Absolut.
Gut, im Sturm hatten wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, Nketias Rolle muss man auch noch einmal hinausstellen. Er hat im Interview ja häufig gesagt, geht mir mehr Spielzeit, ich brauche Rhythmus. Und das ist es wahrscheinlich auch im Endeffekt. Also wir reden häufig immer über individuelle Leistungen und kritisieren Spieler, wenn sie dann irgendwie in 15 Minuten nach ihrer Einwechslung nichts hinbekommen. Aber vielleicht ist es genau das. Wir haben es so häufig gesehen, wir haben es bei Nicolas Pepe gesehen, wir haben es jetzt bei Nketiah gesehen. Vielleicht brauchst du halt einfach mal zwei, drei Spiele am Stück, in dem du gegebenenfalls halt auch noch triffst. Ja, aber es ist wahrscheinlich einfach so. Und das macht es natürlich dann auch einfach für viele Spieler bei, ich sage jetzt mal vergleichsweise wenig Saisonspielen aufgrund der fehlenden Partien im Europapokal, echt schwierig. Aber das Beispiel Nketiah zeigt halt einfach, wenn er mal ein paar Spiele am Stück spielt und nicht halt immer nur im, ich sage jetzt mal, Carabao Cup, ist es halt dann doch ein guter Stürmer wahrscheinlich.
Ja, also es ist halt immer, glaube ich, bei ja, insbesondere glaube ich auch bei Stürmern, dass du in einem Rhythmus sein musst. Also ich glaube, auf anderen Positionen ist es halt auch nicht verkehrt, aber du kannst es vielleicht eher kurz so ein bisschen, naja, vertuschen ist vielleicht das falsche Wort, aber überspielen vielleicht. Aber wenn du halt da bist, wo die Musik spielt, dann ist es halt oftmals notwendig, dass du diesen gewissen, ja, ich weiß nicht, diesen Killerinstinkt aus der Matchpraxis halt rausbringst. Ich glaube, das ist ein Unterschied, als wenn du es halt nur im Training spielst. Und ich denke dann, wenn du dann noch die Hütte triffst, ist es natürlich ein Katalysator für diese Matchpraxis. Aber ja, du kannst es halt bei einer Reduktion auf nur Premier League-Spiele, ist das halt schwer. Und da hast du auch eigentlich keine wirklich große andere Möglichkeit, wenn du nicht sagst, ich will jedes Spiel rotieren, was auch wiederum nicht so wirklich sinnig ist, wenn du nur einen Wettbewerb hast. Also du drehst dich halt im Kreis. Von daher ist es jetzt gut, dass wir da mit Nketiah die Option nehmen konnten und er halt auch sofort geliefert hat und diese Chance, die er hatte, sofort mit beiden Händen, aber mal sowas von stark gegriffen hat. Ob das jetzt zusammenhängt damit, dass er sich eindeutig ins Schaufenster stellen will oder es schlichtweg Zufall war, das möchten andere bewerten. Aber entscheidend ist, er war da und das war für uns ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen vor diesem Hintergrund der Diskussion, die wir ja auch schon hatten, dass du als Spieler in gewissen Positionen hast, die vielleicht oder sehr wahrscheinlich nicht mehr im Verein sind in der nächsten Saison. Das heißt, keinen direkten Effekt für sich selber vielleicht haben oder sehen. Nketiah ist ja ein Spieler, der in dieser Kategorie mitschwimmt.
So ist es. Bevor wir gleich noch kurz abschließend auf West Ham am Wochenende kurz blicken, Thema Neuverpflichtung im Sommer, ein Name, der jetzt genannt wurde, ist Gabriel Jesus von Manchester City, hat dort irgendwie noch einen Jahresvertrag, also sozusagen ein Jahr Vertrag noch. Ich habe es schon halbwegs intensiv verfolgt, aber es gab irgendwie auch schon Bedenken gegen ihn, aber ich denke mir halt auch so, wenn sich die Chance ergibt, so einen Spieler zu holen, warum nicht? Oder siehst du irgendwelche triftigen Gründe, solche Sachen halt nicht zu machen? Also aus meiner Sicht ist ja für mich immer wichtig und relevant Premier League-Erfahrung, also dass jemand vertraut ist mit diesem Saisonrhythmus, von daher würde ich halt sowas immer vorziehen, als wenn ich jemanden wieder aus Italien, Spanien oder Frankreich holen müsste.
Ja, ist natürlich ein Aspekt. Für mich auch ein wichtiger Aspekt bei der Personalie wäre halt schlichtweg Arteta, weil er ihn halt ja auch schon gecoacht hat und man sich kennt. Ist, glaube ich, für beide Parteien immer eine ganz gute Situation, wenn ein Spieler irgendwo hinkommt, wo der Trainer vielleicht schon mal bekannt war, man Vertrauen in den Trainer hat und umgekehrt. Zudem würde ich, also aufgrund der Konstellation 2023 Vertragsende, man vielleicht einen ganz guten Deal schnüren kann, wenn optional vielleicht auch Haaland zu City gehen würde, also das sich irgendwie, sag ich mal, in einer Linie einreihen würde. Ich würde ihn nicht nur als einzige Option nehmen. Ich glaube, das wäre, ob das die Lösung wäre,
vorher ich nicht. Angeblich nicht gesagt, weil offensichtlich sind sie ja wohl an zwei Stürmern dran, so wie
genau,
es
also
hieß,
das,
ja.
Von daher wär das für mich eine Sache, wo ich sagen würde, okay, fänd ich gut, hätte ich da absolut kein Veto, was ich da einlegen würde.
Nö, ich auch nicht. Muss man dann halt mal gucken, inwieweit da was bei rumkommt, aber gut, schauen wir mal. Alles Weitere dann zu gegebener Zeit. West Ham am Sonntag 17:30 mit Jogi Hebel mal wieder, eigentlich sozusagen die drei Punkte dann schon eingetütet.
Ja, hoffentlich, aber mit Mike Dean an der Pfeife, also da muss Jogi sich aber ganz schön ins Zeug legen.
Genau, dafür mit Mike Dean an der Pfeife. Ja, wir hatten schon letztes Mal darüber gesprochen, dass es eigentlich eine ganz komfortable Ausgangsposition für Arsenal ist, dass halt West Ham in den beiden Europa League Halbfinalspielen gegen Frankfurt dazwischen gegen uns spielt. Und haben auch noch, glaube ich, Verteidigungsprobleme sozusagen, weil Verletzungen und Sperren. Also idealerweise spielt West Ham gegen Frankfurt so, dass es im Rückspiel noch um alles geht und wir mit einer ausgeruhten Woche und ausgeruhten Mannschaft da halt hinkommen. Und ja, aus meiner Sicht sind das West Ham und Leeds sind jetzt die beiden Schlüsselspiele. Also da gegen die Spurs ist auch wichtig, weil wenn du die nächsten beiden Spiele gewinnst, bist du einfach in einer sehr, sehr guten Position, wenn du gegen Tottenham spielst. Halte ich für absolut relevant, in dieses Spiel mit einem Vorsprung zu gehen. Absolut. Und das musst du dir jetzt halt erarbeiten.
Absolut. Und ich finde auch die Situation zwischen den zwei Europa League-Spielen finde ich auch ganz charmant, weil ich weiß gar nicht, ist das Hinspiel in Frankfurt oder bei...
Nee, bei West Ham.
Jetzt bei West Ham, okay. Das hätte ich jetzt gesagt, hättest du auch noch ein Reisethema, aber du hast halt Donnerstagabend dann kurze Regeneration und Vorbereitungszeit auf unser Spiel. Dann wirst du natürlich gucken, in der Liga haben sie im Endeffekt die Situation, dass es da nicht mehr so wirklich realistisch großartig was zu holen gibt vielleicht.
Ja gut, kann man so oder so sehen, ne? Ich meine,
ja, klar. Aber auf was setzt du dann halt, ne?
Also ich, ja, glaube, na klar, die werden sicherlich darauf setzen, ins Finale zu kommen, das ist ja wohl klar.
Wenn du da bist, als West Ham United, dann wirst du sagen, ich gehe auf den Pokal. Ne? Also wenn man auf die Tabelle guckt, klar sind sie zwei Punkte hinter United.
Ja, United spielt noch gegen Chelsea jetzt am Donnerstag.
Ja, also von daher ist da jetzt nicht in Anführungsstrichen Hopfen und Malz verloren, aber wenn du auch noch vielleicht ein Problem hast, verletzungstechnisch, kadertechnisch, wie auch immer, wirst du wahrscheinlich einfach schauen, dass du das um diese beiden Partien irgendwie drumherum baust und vielleicht einfach guckst, dass du den Fokus drauf legst und alles drauf setzt, in dieses Finale zu kommen. Weil ich glaube, realistischerweise ist der Weg, wenn man im Finale ist, ja auch nicht so, dass man es nicht gewinnen kann.
Nö, natürlich nicht.
Also das ist halt so das Ding. Aber nichtsdestotrotz wäre das jetzt nichts, worauf ich meine Vorbereitung aufbauen würde. So nach dem Motto, ah ja, vielleicht sind die ja irgendwie kaputt, spielen mit der zweiten Kapelle oder was auch immer noch für Argumente. Ich muss da halt mit der gleichen Akribität reingehen, wie gegen die Spiele jetzt zuvor auch. Muss das umsetzen und dann wird dann vielleicht gepaart damit und eine Ausgangssituation für den Gegner vielleicht auch das entsprechend Richtige dabei rausspringen und in der Summe vielleicht auch das dann ein Grund sein, wenn man dort gewinnt, den man dann subsumieren kann. Aber für mich in der Ausgangslage ist das nicht entscheidend.
Würdest du irgendwas groß ändern an Formation und Personal? Also jetzt mal vorausgesetzt, es verletzt sich keiner im Training und alle sind fit.
Ja, Tomiyasu, würde ich bringen, wenn er
für 60 Minuten oder 65 vielleicht.
Ja. Also ich weiß, ich kann's jetzt schwer einschätzen, was ist jetzt schon im Tank. Ich glaube, das können wir nicht beurteilen. Ich war überrascht, dass er auf einmal schon wieder im Training auftauchte. Da war man ja schon mal, hat man schon mal drei Kreuze gemacht. Von daher, das...
Er sah aber ganz spritzig aus gegen United.
Ja, ich fand, klar, Rhythmus musst du halt kriegen, keine Frage, aber ich glaube, das sollte nicht das Thema sein, aber das wäre eine Personalie und ansonsten...
Cedric dann auf links?
Ja, wahrscheinlich, ja. Und da musst du halt gucken. Oder du spielst es halt...
Eine Dreierkette.
Ja, oder du nimmst Holding rein und ziehst White auf die, oder, naja, das passt auch nicht wirklich, ne?
Wenn halt nur Dreierkette und ein bisschen irgendwie mit Tomiyasu und Tavares auf der linken Seite, dann.
Optionen gibt es, aber.
Es gibt Optionen.
Ja, grundsätzlich würde ich halt schauen, dass ich würde vorne bei Enketia bleiben.
Ja.
Da
kannst halt auch jemanden nach zwei guten Leistungen auf die Bank setzen, das geht nicht.
Nein, ich würde es aber auch, dafür ist zu viel Dynamik mit ihm in die Partie gekommen. Und das hat genau das halt ausgemacht, was halt vorne
Ja, ich meine, wenn du halt auch einen Spieler hast, der auch sozusagen Verteidiger bindet, der die halt ein bisschen rauszieht und halt auch Lücken wirklich allein durch, ich sage jetzt mal, Laufbereitschaft und Sprints und Dynamik halt Lücken zieht, ist halt schon ein Vorteil, ne? Also nichts gegen Lacazette, also das Stürmermodell Lacazette war halt auch ganz gut, aber halt als alleinige Option vorne ist es nicht ausreichend.
Nee, und ja, wenn der Stürmer auch noch Tore bringt, ist natürlich auch
Ja,
nicht schlecht.
was ist denn das für eine Anforderung?
Ja, es tut mir leid, aber das ist halt so. Wenn man überlegt, was hat er denn, wie viele Lattentreffer hatte er denn in den Spielen davor, wo er eingewechselt worden ist? Ich glaube, drei oder vier.
Ja, es ist ja nicht so, dass er nach Einwechslung keine Torgefahr ausgestrahlt hat. Also ich würde auch sagen, die positiven Einsätze von ihm nach Einwechslung waren eigentlich auch ganz klar in der Überhand, unter anderem auch gegen die, was kann ich, gegen die Wolves. Also jedenfalls,
Das war Pepe.
das war, aber hat ein Cat ja da nicht auch ein, ich weiß es nicht mehr. Egal. Aber jedenfalls grundsätzlich würde ich halt sagen, da ist ja Potenzial vorhanden. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man das da irgendwie so ein Mehlsack rumläuft. Offensichtlich braucht er es halt wirklich, diese zwei, drei Spiele am Stück, dass er halt mal dieses Potenzial abrufen kann. Auch gegen Crystal Palace nach Einwechslung sah er ja schon gut aus.
Ja, deshalb vom Ergebnis unterm Strich muss sie ihn drin lassen und sollte
Ja.
sie ihn auch drin lassen.
Ja, denke, wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Klar, da muss halt Lacazette von der Bank kommen. Finde ich aber auch keine schlechte Option eigentlich. Also, wenn du halt gegebenenfalls tauschen kannst oder du bringst halt Martinelli von der Bank, auch eine
Ja,
Option.
genau, man muss halt gucken, wie ergibt sich die Spielsituation, was ist halt angefordert dann im Endeffekt. Aber wenn du da die Option dann halt in verschiedenster Art und Weise hast, ist es ja dann auch mal ganz hilfreich, wenn man, ich meine, wenn man mal die Bank oder vergleicht, ne, was Chelsea da draufgeworfen hat
Ja,
in der
das
Woche.
ist ja klar, dass wir da nicht mithalten können. Das ist
Nee.
logisch. Also
Mal gut.
deswegen Daumen drücken, dass sich halt kein weiterer Spieler verletzt.
Ja, absolut.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal Episode 186 und harren der Dinge, wie es so schön heißt, und gucken mal, wie es dann weitergeht. Jo,
Ja,
gut,
absolut,
machen wir das.
absolut gespannt,
Ja,
wo wir, wenn wir das nächste Mal aufnehmen stehen. Ne?
Sonntag 17:30 Uhr. Ich denke, wir nehmen dann nach dem Leeds-Spiel wahrscheinlich wieder auf und vor den Spurs und machen auch rund
Ja.
um die Spurs machen wir auf alle Fälle ordentlich Programm. Und wie gesagt, es kann sich in die eine oder in die andere Richtung drehen. Wir werden es beobachten hier im Podcast und natürlich auch schriftlich auf allen Kanälen. Wobei, bin jetzt nicht mal bei Twitter.
Ja, habe ich gestern Abend gelesen. Heißt das nur nicht mehr aktiv,
Ja, ich
oder?
lasse den Account jetzt erstmal, der ist jetzt ja noch da, aber ich habe jetzt auch, um, ich sage jetzt mal, eine vernünftige Balance zu machen, die Apps gelöscht quasi erstmal von den mobilen Geräten. Ich lese aber natürlich noch mit und ich habe halt noch so eine, das finde ich ja das ganz Gute bei Twitter, ich habe noch so eine Liste, wo halt nur so die Arsenal-Accounts sind, also da kriege ich noch alles mit. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr lesen. Also dieses, also es ist so, es ist einfach, es war noch vor 10 Jahren, war es echt schön. Und es ist auch einfach, ja, es ist sehr anstrengend. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt kauft sich halt so ein verrückter Mensch dafür 44 Milliarden gegebenenfalls diese Plattform. Und dann denke ich halt auch so, es steige ich halt auch aus. Also brauche ich nicht.
Es wird eine neue Plattform kommen.
Ja, irgend sowas. Und dann, keine Ahnung, ich bin auf alle Fälle in der Hangouts-Gruppe und weiter aktiv. Und das ist, wie gesagt, hin und wieder schaue ich auch mal rein, aber ja, habe jetzt auch einfach nicht so viel beizutragen momentan.
Man ist ja sowieso eher so
Ja,
eher
ich
hier.
bin, genau, also so als Newsquelle für Arsenal-Sachen ist das immer ganz gut, aber ich habe auch sozusagen, gucke in der englischen Zeitung, habe Arsblog, habe unsere Hangouts-Gruppe, wo ja auch ständig Nachrichten gepostet werden, das reicht dann auch. Dieser Information Overload ist auch auf Dauer ungesund. Ja.
Schick dir dann die Artikel vom Athletic einfach mal zu. Hast du die Überschriften?
Ja, siehst du. Ja, siehst du, und genau, und dann, was weiß ich, diese ständige Athletic-Posten da und ja, so, ja, okay, gut, ganz nett, aber will ich ja jetzt auch nicht wissen, was bei Brentford los ist oder sonst wo. Von daher. Ich sage es dir. Jetzt erstmal Sonntag West Ham. Gut. Dann schließen wir Episode 186. Ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt für Lob, Anregungen, Kritik. Die üblichen Kanäle außer mein Twitter-Account.
Ja, meinen könnt ihr noch benutzen.
Genau, @GermanGunners und GermanGunners@GoogleMail sind die präferierten Kanäle. Und auf GermanGunners.com gibt es natürlich auch Vor- und Nachbetrachtung des West Ham-Spiels, wo wir hoffentlich die nächsten 3 Punkte holen. In diesem Sinne, euch noch eine angenehme Woche. Nicht vergessen, Donnerstagabend ist Chelsea gegen United, vorgezogenes Spiel. 20:45 ist Anstoß. Gucken, ob gegebenenfalls dann der Sargnagel auf United gelegt wird, dass wir zumindest da auch die Konkurrenz etwas hinter uns lassen, obwohl wir gar nicht spielen. Und dann selbst die Punkte holen. Das ist das Motto.
Guter Plan.
Gut, in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Schönen Abend. Ciao.